Ready for takeoff. Let the bass kick. Hard Body Radio, powered by Body Concept, in Kooperation mit Nutrition Technology. Hard Body Radio. Hardcore auf
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hard Body Radio. Mein Name ist Pierre Lameli.
Meiner erneut Jürgen Stickel.
Ja, Jürgen ist wieder zu Gast in unserer illustren Radiosendung. Was man jetzt natürlich nicht mitbekommt, weil wir ja des Visuellen nicht mächtig sind im Radio, aber der Jürgen ist verletzt. Du hast eine kleine Behinderung dir zugezogen. Vielleicht kannst du kurz erklären, damit die Leute sehen, dass du sogar gehandicapt hier Moderationstätigkeiten auf dich nimmst.
Eine Runde Mitleid, ja. Naja, die obligatorische Standardverletzung, also die Schulter hat sie erwischt. Ich glaube, so Bodybuilding und Schulter, da sage ich, glaube ich, niemandem was Neues und dann erwischt es einmal mehr, aber weniger schwer. Bei mir kommt ja noch die Kombination Wurfsportart plus Kraftsport in der Kombination und da war es dann mal fällig. Also im Klartext hat es die lange Bizepssehne erwischt, die hat man mir jetzt wieder dran getackert und ich denke mal, mit einigen Wochen Ruhe dazwischen wird dann alles wieder wie neu.
Wenn man so nur einarmig unterwegs ist, was merkt man denn dann eigentlich, was man für Einschränkungen dann erfährt?
Also da gibt es so einige. Speziell, wenn es der rechte Arm ist, wie in meinem Falle. Man darf doch das eine oder andere dann doch mit links sich angewöhnen. Aber kriegt man alles im Rein. Ich glaube, da ist Bodybuilding so ein riesen Vorteil, weil wir eine Sportart sind, die ja nur beide Hände und beide Arme benötigt. Und demzufolge ist man so auch von der Feinmotorik her links etwas geübter als wie jemand, der keinen Sport macht.
Hat man das gemerkt, dass sich da eine Verletzung anbahnt? Also gerade Schulter. Schulter ist ja was nicht unüblich ist im Bodybuilding.
Ja, erstens nicht unüblich und bei mir ist eigentlich eine Folgeerscheinung. Ich hatte vor 18 Jahren ja mal einen Brustmuskelanriss und demzufolge ist seitdem eigentlich ständig eine leichte Fehlbelastung im rechten Schultergelenk auch da. Und dann irgendwann äußert sich sowas. Wobei man sagen muss, das Thema lange Bizepssehne ist eine Geschichte, wusste ich auch nicht, wo mir jetzt mein Chirurg erzählt hat. Das ist so eine Standardkrankheit. Das haben wohl sehr, sehr viele Leute, witzigerweise auch zwei Arbeitskollegen von mir, die gar keine Sportler sind. Die reißt schon mal ganz gerne beim normalen Menschen auch und der merkt das überhaupt nicht. Denn diese lange Bizepssehne außen, die macht mal gerade eben 10% der Arbeit. Und bei Leuten mit einem normalen Oberarm sieht man es nicht mal großartig, wenn die wegknallt. Mhm. Also das ist eine typische Geschichte, die auch ein Stück weit dem Alter geschuldet ist.
Trainierst du da jetzt überhaupt? Also es gibt ja hier so...
Trainiert wird weiterhin, gut, ich meine, mit dem rechten Arm logischerweise nicht, aber es gibt ja auch noch sowas wie Oberschenkel. Ich weiß, das ist heutzutage unpopulär, aber die kann man trotzdem weiter trainieren. Da kann man also schöne Kombinationen mitmachen, sowohl was eben einbeinige Aktionen diverser Natur angeht und für mich, was eben meine Wurfdisziplinen angeht, weiterhin, dass man eben im Bereich Hüftgelenk, Stabilität und Flexibilität durchaus weiterarbeiten kann. Und mit kurzen Sprints und anderen Geschichten direkt wieder einsteigen kann, sobald der Flügel wieder aktiv wird.
Es gibt ja Theorien, dass wenn man eine Körperseite oder einen Arm trainiert, dass man dann zumindest so die Atrophierung auf der anderen Seite verhindern kann. Hast du da im Krankenhaus reha-technisch vielleicht auch irgendwas gehört?
Ja, das ist ein hinlänglich bekannter Effekt, dieser Ausweitungseffekt. Das heißt also, jede Art von Training regt ja den Muskelanabolismus an und davon partizipiert der ganze Körper. Also auch Sportler, die im Prinzip nur im rechten Arm irgendwas machen, da kriegt die linke Körperhälfte trotzdem was von.
Apropos Anabolismus, kommen wir mal zurück hier auf unsere Tuesday Time Travel, was wir gestern veröffentlicht haben. Die 90er waren ja, also ich würde sagen, die Hochzeit des Bodybuildings, die ich so mitbekommen habe. Ja, da gab es hier die ganzen Charaktere auch. Dorian Yates, Kevin Livroni, Nasser, Sean Ray, Flex Wheeler, Paul Dillett und wie sie nicht alle heißen. Und gerade 1993 hatten wir uns in unserer Zeitreise deshalb herausgesucht, weil es sollte ja das zweite Jahr sein, wo Dorian Yates Mr. Olympia wird. Und das erste Jahr, wo er dann auch angefangen hat, sich so einen neuen Körpertyp zuzulegen. Der war zwar früher nicht unbedingt der schmalste, hatte aber immer eine, ja, ich sage mal eher so amateurmäßige Härte, ja, also richtig gut definiert. Und war jetzt nicht unbedingt der schwerste auf der Bühne gewesen, dann zumindest kurzzeitig aber schon. War dann der erste, der, glaube ich, die 110 Kilo Marke da von den Leuten gesprengt hat. die da zugange waren. Und dann hat auf der anderen Seite war hier dieser Flex Wheeler gewesen, keine 100 Kilo auf der Bühne. Im Prinzip das, was man sich so wünscht von einem Bodybuilder, volle Muskeln, schmale Gelenke, hervorragende Präsentation. Und dann kommen diese zwei und treffen beim Mr. Olympia aufeinander. Du hast ja auch beide zu dem Zeitpunkt auch live gesehen.
Eben diesem Jahr gesehen, nicht beim Mr. Olympia selber, das ist ja ein Erlebnis, was bei mir nach wie vor noch offen steht. Ich kenne aber auch beide sowohl persönlich als auch habe sie beide gesehen und habe auch vor allem die Entwicklungssprünge gesehen. Man muss dabei sagen, dass ja beide eigentlich einen unglaublichen Sprung gemacht hatten. Denn mit Flex Wheeler hatte ich mich wenige Jahre vorher noch in Krefeld mal getroffen gehabt. Da war er für ein kleines Interview damals von der damaligen Sport und Fitness in Krefeld, da haben wir zusammen noch trainiert. Und da war kein großer Unterschied, sage ich jetzt mal, riesen genetische Anlage, gar kein Thema. Aber ansonsten eher filigraner Typ, also überhaupt gar nicht so die riesen Granate. Und der dann wirklich in dermaßen einen Sprung gemacht hat, ich habe der ja kaum wiedererkannt, ne? Wobei man speziell sagen muss, dass auf seinen kleinen, schmalen Gelenken das einfach phänomenal aussah, selbst wenn er gewogen habe ich ihn nie, aber vielleicht 90 Kilo auf der Waage hatte. Und beim Dorian war es ja nochmal ähnlich. Der hat eigentlich das gemacht, was man heute eigentlich kaum mehr sieht, nämlich von dem, da wo er gewechselt ist, von den Amateuren zu den Profis, da er eben dann wirklich von Jahr zu Jahr gigantische Leistungssprünge noch gemacht hat. Und das war dermaßen phänomenal und der Sprung 1993, der hat ja nur wirklich alles und jedem die Kinder da unten klappen lassen.
Ich sag mal, gut, mit einem Grund ist vielleicht auch, dass es jetzt schwieriger ist, Profi zu werden. Also die Leute haben, also ich will jetzt nicht sagen, die ziehen schon als Amateure wirklich alle Register, aber gerade bei den Nationals, die Leute, die die Nationals gewinnen, die haben ja auch ein Profileben sozusagen in erster Linie. Die arbeiten dann schon nichts mehr und sind quasi hauptberuflicher Bodybuilder, was es früher in den 90er Jahren vielleicht nicht so gab. Da gab es halt auch einen Ronnie Coleman, der dann noch Polizist war bis zu der Zeit, wo er Mr. Olympia wurde und die sich dann erst, wenn sie als Profi erfolgreich sind, wirklich hauptsächlich auf Bodybuilding konzentrieren konnten und dann vielleicht nochmal so einen Sprung auslösen. Was denkst du, was passiert wäre, wenn der Dorian Yates 93 nicht den Mr. Olympia gewonnen? War das eine ganz klare Sache, dass der gewinnt gegenüber Flex Wheeler?
Nee, überhaupt nicht. Wobei man immer dabei sagen muss, Flex Wheeler hat sich ja nur definitiv selbst versemmelt und zwar ständig und permanent. Also der hat das Wort Disziplin ja nur weiß Gott nicht erfunden und wenn man so einen berühmten Ausspruch von ihm sich mal mal durch die Zunge zergehen lässt, der nämlich wortwörtlich hieß, Salat esse ich grundsätzlich nicht, der einzige Salat, den ich jemals gegessen habe, war der auf meinem Burger.
Okay.
Dann wusste man auch schon ein Stück weit, wie diszipliniert er an das Thema Bodybuilding ranging und Dorian Yates war ja wirklich das krasse Gegenteil davon. Also wirklich eine Kampfsau, ne? Der sich durchgekämpft hat und wirklich alles erarbeitet hat, ungeachtet dessen, dass beide sicherlich eine riesen Genetik mitgebracht haben. Aber Flex Wheeler war ja auch nur wirklich dafür bekannt, dass er eigentlich nie so richtig so mal hundertprozentig bis auf diesen einen Classic-Sieg mal so alles an einem Tag gebracht hat, was die Wettkampfform anging. Und vor dem Hintergrund muss man schon sagen, Yates und Wheeler, Yates und Levroni wäre genauso spannend gewesen und gespannt geworden, aber auch der hat das Thema Disziplin ja nicht erfunden. Ein Stück weit war Dorian Yates derjenige, der davon partizipiert hat, dass er wirklich der Mann war, der am härtesten gearbeitet hat für diesen Sport. Da muss man einfach mal so sehen. Körpertyp, Grundsatzentscheidung sicherlich irgendwo mit eine Rolle gespielt bei der ganzen Sache. Da spielt in meinen Augen ja ein Stück weit auch so mit rein, dass damals der Mr. Olympia doch noch sehr, sehr stark von weiter beeinflusst war. Und es gab mal so den Spruch, mit einem massigen Mr. Olympia kannst du besser Produkte verkaufen. Das ist eben schön.
Mhm. Also der Dorian Yates hat öfter Megamass 4000 gegessen.
Ja, zumindest ließ sich mit ihm, dass ich glaube damals Crash White Gain oder so ähnlich erheblich besser verkaufen. Da gab es also mal eine ganz klare Aussage, dass wohl die Bodybuilding in der Entwicklung und was das den Sport nach vorne bringen angeht, wohl kaum einen besseren und erfolgreicheren Mr. Olympia wie den Frank Zane gegeben hat, weil er einfach diese riesen Fitnesswelle auch losgetreten hat. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber der Produktverkauf zu seinen Regentschaftsjahren recht schwach gewesen, weil man sich gedacht hat, zusammen für so einen 85 die dort leben, muss man ja nicht das Riesenfäulchen sich reinfuttern, ne? Insofern waren so die massigen Athleten dann auch immer die besseren Werbeträger. Ist eigentlich heute auch nicht viel anders. Wer teilweise für Produkte Werbung macht, groß gehypt als Profi, obwohl er noch nichts gewonnen hat. Ich denke an so Leute wie Zach Kahn, hier diesen wirklich extrem bulligen Engländer, der aber, sag mal, jetzt als Bodybuilder selber ja noch relativ erfolglos ist, ne?
Das stimmt, der hat, glaube ich, nur in Dallas hat er jetzt mal mitgemacht, irgendwo, ja. In den Top 10 war er, glaube ich, sogar. Hat halt das Problem gehabt, dass er da diese ganz schlimme Beinverletzung sich zugezogen hat.
Ähnliche Charaktere, sage ich jetzt mal, auch in den 19 Jahren, so Leute wie der Victor Richards, der hochgehypte Mr. Big, ne, war auch ein riesenknubbeliger, aber also riesig war nicht, weil er war nur ein kleiner Kerl, aber sehr, sehr voluminöse Muskulatur, aber jetzt von in Sachen Bodybuilding-Qualität und sowas alles, ließ er es doch sehr, sehr stark vermissen.
Jetzt.
Das ist immer wieder interessant zu sehen, dass also da ein Stück weit ja auch so mit Masse und einem Masse-Trend lassen sich Produkte besser verkaufen.
Jetzt war ja sozusagen die Evolutionsstufe von Mr. Olympia zu Mr. Olympia immer daran gemessen worden, wer jetzt mehr Kilos auf die Waage bringt. Also war ja dann quasi, wenn man schwerer ist, ist man quasi auch erfolgreicher. Wenn der Dorian jetzt, ich glaube, der ist von 95 auf 96, hat er mal gar nichts zugenommen und dann hieß es gleich, oh, jetzt ist vorbei mit seiner Karriere, jetzt stagniert er. Denkst du, es wäre eine ganz andere Entwicklung im Bodybuilding gehabt? Mittlerweile haben wir Leute mit 130 Kilo, die so groß sind wie Kai Greene. Wenn ein Flex Wheeler gewonnen hätte, der damals etwas über 90 Kilo hatte?
Ja, ich weiß nicht, ob die Entwicklung anders gewesen wäre. Ist immer so eine Konjunktivgeschichte. Sicherlich sind so zwei, drei Sachen, die man hätte einfangen können, und zwar sehr viel früher einfangen können. Denn Kilogramm definiert in sich leider Gottes auch viel zu häufig in Form von Bauchumfang. Und da ist es dann wirklich fürchterlich ausgeufert. Und da hätte man aber auch von kampfrischer Seite irgendwann mal sehr viel früher schon das Ganze einfangen können. Abgesehen davon, was für Jungs denn so tatsächlich wiegen und was sie erzählen, was sie wiegen, sind ja, ich glaube, da wird noch mehr gelogen wie bei der Weight Watchers. Also, das ist so bei Bodybuilding immer so ein Thema für sich. Also, ich war ja schon ein paar Mal dabei, wie die Jungs wirklich gewogen sind, gewogen wurden. Da musste man aber auf die Bibel schwören, dass man das tatsächliche Gewicht der Jungs nicht verrät hinterher. Es wäre noch viel schlimmer wäre gewesen, man hätte mal wirklich die ganzen angeblichen 55er und 60er Oberarme gemessen. Auch da kommen wahrscheinlich bei den meisten erheblich kleinere Zahlen zu Grunde.
Du hast ja jetzt auch jeden von den Profi-Grand Prix quasi moderiert, hast also direkt hautnah die Jungs gesehen. Welcher von den Bodybuildern in den 90ern war der eindrucksvollste, so jetzt aus der Nähe?
Jetzt. muss man einfach sagen, Dorian, jetzt. Ich war eigentlich immer ein Fan von Kevin Levoni, abgesehen davon, dass man mit ihm auch einen heiden Spaß haben konnte. Wenn man mit Kevin abgehangen hat, das war einfach nur Fun, weil er einfach super locker drauf war und ein spaßiger Kerl einfach war und auch weiß Gott kein Dummer. Und kam man prima mit klar mit ihm. Und Körperform und Körperlinie von ihm waren ja wirklich auch klasse. Aber wenn man Dorian jetzt mal aus der Nähe gesehen hatte und einfach diese wirklich phänomenale Muskelqualität von ihm sehen konnte, auch aus der Nähe, dann wurde man zum Dorian Yates-Fan. Auch wenn er eine Brustschwäche hatte, auch wenn er die Taille ein bisschen breiter hatte, aber so was Qualität und Muskulatur anging, ich weiß noch, wie ich ihn in der Umkleide gesehen hatte, erstmalig bei einem Profi-Grand Prix und der festen Überzeugung war, so jetzt ist der Tag, wo Kevin den Dorian schlagen wird. Und so sah es auch einen Moment lang aus. Dorian saß ruhig und still in der Ecke. Kevin war sich am warm machen. Und Kevin sah phänomenal aus, vielleicht nicht 100% Shape, als sind die Jungs außerhalb von Mr. Oya ja immer. Und Dorian saß still in der Ecke und zog da auf einmal so ein bisschen Hemd aus und fing auf, nur zwei, drei Bewegungen zu machen. Da habe ich dazu gedacht, da steht eine Marmorstatue und er muss jetzt eigentlich knirschen, wenn er sich bewegt. Ne? Hm. Weil der ganze Gewebetonus brachte so eine brachiale Qualität, eine Dichte im Muskelgewebe drin, wie ich also ganz, ganz selten davor und danach bis jetzt gesehen habe.
Apropos alte Zeiten, die FIBO steht demnächst vor der Tür. Wir haben jetzt gerade veröffentlichen können, dass es samstags gar keine Tickets mehr gibt auf der FIBO. Ist jetzt auch eine, ja, sehr, wie soll ich sagen, das ist eine Entwicklung, die hätte auch anderes ausgehen können. Also ich sag mal, vor 6, 7 Jahren war die FIBO zumindest aus Bodybuilder-Sicht nicht unumstritten gewesen. Obwohl ja Bodybuilding mehr oder weniger für diese ganzen Fitnesshallen mehr und weniger zurückgedrängt und viele Leute hatten auch gar keine Lust mehr zu FIBO zu gehen. Viele Aussteller gingen auch nicht mehr auf die FIBO. Dann hat sich das umgedreht, als man dann, ich glaube es war 2006, das erste Mal mit dieser FIBO Power angefangen hat, dass man gesagt hat, hier, wir wollen jetzt nur für die Bodybuilder mal so einen abgegrenzten Bereich haben. Und seitdem ging es ja auch kontinuierlich hoch. Und wie gesagt, jetzt sind wir in Köln. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Besuchertickets es für den Samstag gab, aber ich schätze mal so 40.000, 50.000 wird es schon gegeben haben. Jetzt sind sie alle schon weg. Du bist jetzt ein paar Jährchen länger dabei als ich. Kannst du vielleicht mal so erzählen, wie die FIBO überhaupt mal anfing?
Ja gut, aber ich bin ja bei der ersten FIBO mit dabei gewesen, teilweise als Besucher höchst selten, meistens ja aktiv am Stand auch stehend, seinerzeit sogar bei Multipower als Sponsor und die FIBO fing ja verhältnismäßig klein an und explodierte ja dann förmlich. Also man muss sich wirklich vorstellen, wenn man heute über die FIBO geht, dann hat die FIBO Power einige der Hallen. Früher waren sämtliche Hallen mit Bodybuilding besetzt und der Stand oder die Stände der großen Supplementfirmen, das waren also Multipower, Incospor, Leco weiter, die waren erheblich größer als die heutige Hauptbühne nebst Umfeld. Also wohlgemerkt der einzelne Stand der einzelnen Leute. Es war eine Riesengeschichte, es war Bodybuilding pur, who is who, das Bodybuilding war da und phänomenal, wie sie eben damals entwickelt hatte. Trotz alledem noch relativ familiär, weil es war eben Bodybuilding und Bodybuilding war eine große Familie, jeder kannte jeden in den 80ern. Das Ganze entwickelte sich dann ein Stück weit weiter, wurde größer, wurde phänomenaler. Ich glaube, die spektakulärste FIBO war sicherlich die, wie parallel zum Weiterstand auch noch damals die Profiliga von Vince McMahon, der ja die Wrestling-Liga früher wie heute noch innehatte, die WBF, die dann quasi konkurrierenderweise ihre Bühnenshows da brachten. Also da bekam man, glaube ich, mehr zu sehen wie bei einem Eintrittsticket von Mr. Olympia. Und das war also wirklich eine gigantische Geschichte. Das Ganze sackte dann so ein bisschen so in sich zusammen. Ein Stück weit kriegte Bodybuilding aus unterschiedlichen Gründen, ich habe da ja an anderer Stelle auch sehr intensiv zu geschrieben, sackte so das ganze Thema Bodybuilding ein Stück weit weg, kriegte einen Negativ-Touch, hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass man da auch dann gezogen hat, dass eben gewisse Leute auch der festen Überzeugung waren, also Bodybuilding ist tot und Fitness ist nur noch das Einzige. Und das Thema Bodybuilding war ja nur fast verschwunden, es wurde ja eine Fitness- und Beauty-Messe draus. Und ich war aber damals schon der festen Überzeugung, das ist eine temporäre Geschichte. Letzten Endes geht keiner irgendwo hin, zahlt vielleicht als Geschäftsinhaber vielleicht noch, aber nicht als Endkonsument, zahlende Leute letzten Endes keine Eintrittspreise, um Personen zu sehen, die man in jedem Schwimmer zu sehen kriegt. Und Dinge zu sehen oder Sachen geboten bekommen, die ganz einfach, ja, boring, sprich, da hat man keinen Eintritt für. Vor der einen, der Ansicht, dass der Jurassic Park Bodybuilding eine endlose Bestandszeit sicherlich haben wird, einfach weil spektakulär, was letzten Endes immer spektakulär da ist. Ne? Keiner geht im Zoo, um eine Kaninchen zu streicheln.
Die Leute, die jetzt vielleicht kein Ticket bekommen haben, hast du vielleicht so einen Tipp, wie die vielleicht doch reinkommen können? Hilft verkleiden? Du hast ja manchmal, hast du ja auch diese Schottenröcke an. Vielleicht hast du ja noch Platz für irgendjemanden, dass du jemanden reinschmuggeln kannst?
Ja, unter Schottenröcke, Gottes Willen, der ist, ich könnte jetzt sagen, da ist es wieder runter, ne, da passt kein weiterer mehr rein. Ja, das ist leider leichter, aber natürlich super erfreulich. Und man hört, dass die FIBO, die ja damals in Köln angefangen hat, jetzt auch wieder in Köln, ja wieder läuft, das Thema Bodybuilding da auch wieder zunehmend mehr Bestand bekommt. Und ich glaube auch generell, das Thema Imagewandel, Bodybuilding ist auch wieder im Gange. Man kann natürlich, Gott weiß was, darüber lamentieren und diskutieren zum Thema, was jetzt im Bodybuilding gemacht und nicht gemacht wird und was vielleicht dann irgendwo anrüchig oder nicht anrüchig ist. Aber letzten Endes reden wir über eine Leistungssportgeschichte, die sich über viele, viele Jahre hält, die spektakulär ist, wo es wirklich was zu sehen gibt und wo auch die gesellschaftliche Akzeptanz in meinen Augen, so wie ich sehe, auch wieder größer wird aktuell. Leistung, sagt man so schön, muss sich wieder lohnen. Auch, nicht wirklich meines Lieblingspolitikers, aber in diesem Falle muss man wirklich sagen, es wird wieder mehr anerkannt.
Ja, das ist auch so. Also am Flughafen der Sicherheitskontrolle, ich werde ja wieder auch mittlerweile angesprochen als Bodybuilder, da muss man sich nicht schämen. Also die Leute freuen sich, die stellen auch Fragen. Hier hast du mal einen Tipp für mich, wie ich mein dicke Wampe wegbekommen kann. Und ich glaube übrigens auch, für die Leute, die jetzt kein Ticket sich ergattern konnten, dass die normale FIBO nach wie vor über eine Tageskasse verfügt und die Hallen sind ja verbunden. Und ich denke auch, dass man mit dem normalen FIBO-Ticket auch auf die FIBO Power kann. Also ihr könnt ja mal versuchen, ja, Tipp ist natürlich inoffiziell von mir, über die normale FIBO, falls ihr jetzt kein Online-Ticket bekommen habt, mal ein Tagesticket zu bekommen und dann kommt da einfach mal rüber auf die FIBO Power, sagt mal Hallo. Auch am Body Extreme Stand, wir haben ja auch einen Stand direkt vorne an der Bühne, denn wir werden ja in diesem Jahr eine Bühnenshow haben. Wir sind an allen 4 Tagen haben wir sowieso eine Bühnenzeit, aber am Samstag, da freue ich mich ganz besonders drüber, haben wir eine etwas ausgedehntere Show und ich freue mich auch, dass der Jürgen gesagt hat, dass er uns dabei unterstützen wird.
Ehrensache, freue mich selber drauf. Ist ja im Prinzip die Fortführung oder auch ein Appetizer auf das, was in dieser Saison im Bodybuilding zu sehen sein wird, wenn es früh losgeht. Ich glaube, wir haben, wenn ich gerade schon gesagt habe, Bodybuilding ist ganz, ganz schwer wieder am Kommen. Und die Zahlen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was die Revolution, die deutsche Newcomer-Meisterschaft angeht, die sprechen, glaube ich, eine ganz, ganz deutliche Sprache. Und demzufolge freut es mich eben jetzt, wie mit Aufbruchsstimmung der 80er Jahre zu sehen, wie dieser Sport wieder aus dem Tal rauskommt und so wie ich das persönlich sehe mit Vollgas, sich wieder weiter nach oben entwickeln wird. Ich kann jetzt nur hoffen, da muss man natürlich gucken, dass man an verschiedener Stelle anfängt, dass man nicht die gleichen Fehler begeht, die man in den 90er Jahren begangen hat, aber da sind eine Menge Leute dabei, die hoffentlich gehört werden, wenn es dann darum geht zu sagen, da müssen wir andere Akzente setzen und dann geht es mit diesem Sport senkrecht wieder ganz nach oben und wir kommen dahin, wo wir Anfang der 90er Jahre schon waren und wo man sich dann vielleicht hoffentlich auch stabilisieren kann, sodass auch der Sportler selber, ungeachtet in welcher Klasse oder wo auch immer im letzten Endes startet, vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren wird über diesen Sport, anders wie es ja im Prinzip in den letzten paar Jahren war, da wurde man deutscher Meister und keiner hat es erfahren.
Nee, aber ich sag mal, wenn mir keiner zuhört, dann rede ich einfach lauter, das ist so. Also an dem FIBO-Samstag haben wir ab 17.25 Uhr die Body Extreme Show auf der bodybuilding.com-Bühne. Da könnt ihr euch also schon mal angucken, unsere Vorschau auf die Body Extreme Revolution, unsere Vorschau auf Cologne Beach Style und auf Body Extreme Big Boys Battle. Wir haben, zu allem haben wir fleißig Athleten da. Wir haben Jürgen als Vorschau auf das Newcomer-Event auch auf der Bühne. Doras Wetterauch ist da. Wir haben Videoeinspieler, Bilder, wir haben alles. Ja, also kommt vorbei. Wenn ihr euch den ganzen Tag schon die FIBO angeguckt habt, dann macht mal eine kleine Pause. Entweder bei unserem Stand, da ist es nicht weit bis zur Bühne, oder halt dann direkt vor der Bodybuilding.com-Bühne und feuert die ganzen Leute fleißig an. Einige von denen sind das allererste Mal auf der Bühne und dann gleich schon auf der FIBO. Also werden natürlich fleißig Lampenfieber haben, aber ich glaube, wenn man mal auf der FIBO-Bühne gestanden hat, braucht man von der Landesmeisterschaft keine Angst mehr haben, oder?
Aber ich glaube, in der Tat, wenn man da vor ein paar tausend Leuten gestanden hat, dann kann man schon mal Erfahrungen damit sammeln, wie man sie am besten präsentiert. Und ich glaube auch vor dem Hintergrund, ich habe ja ein bisschen gesehen, was jetzt unterwegs ist in dieser Frühjahrssaison, da muss sich keiner verstecken. Und ich glaube, da wird auch den Letzten klar, dass unser Sport da ganz gewaltig am Kommen ist.
Jetzt auf der Bühne stehen und posen ist das eine. Du musst ja immer auf der Bühne reden. Wenn man da unkonzentriert ist, merken es ja die Leute sofort. Hast du irgend so ein Prozedere oder so einen Trick, wie du dich vor dem Bühnenauftritt so erdest, dass du so kein Lampenfieber hast, ruhig bist?
Von wegen kein Lampenfieber und ruhig. Ich glaube, ich bin genauso mit Lampenfieber behaftet und genauso unruhig wie das allererste Mal, wie ich in der Badehose da oben auf der Bühne gestanden habe. Und ebenso nervös und so unruhig wie das allererste Mal, wie ich mit dem Mikrofon da oben gestanden habe. Die Story mit mir und dem Mikrofon, die habe ich ja auch an anderer Stelle mal schriftlich niedergelegt. Das war eigentlich ein Unding aufgrund meines kleinen Sprachfehlers. Und ich glaube, diese Nervosität, die war furchtbar wichtig. An dem Tag, wo ich die verliere, nehme ich den Sport nicht mehr ernst, nehme ich die ganze Sache nicht mehr ernst. Und ich glaube, man kann ja schon mal hier und da geteilte Ansicht darüber sein, wie ich es mache und was ich schon mal von mir gebe. Aber ich glaube, man kann alles behaupten, aber nicht, dass ich nicht wirklich mit unglaublich viel Herzblut bei diesem Sport nach wie vor dabei bin.
Das stimmt. Dafür bedanken wir uns auch bei dir generell und auch, dass du wieder heute für uns Zeit gehabt hast. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört bei Hardbody Radio mit Pierre Lamelli
und Jürgen Stegelrock.
Diskotheker.
Let the bass kick.
Powered by Body Concept in Kooperation mit Nutrition Technology.